Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9. Und ich möchte noch einmal die ersten 12 Verse lesen und dann mit uns gemeinsam uns diesen Text vergegenwärtigen oder anschauen. Bevor ich das mache, möchte ich etwas weitergeben, was mir sehr am Herzen liegt. Letzte Woche war ich beim Zahnarzt gewesen und nichts Schlimmes. Meine Zähne wurden nur geputzt und nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe die Gelegenheit gehabt, auch von Jesus weiterzugeben, eben dieser Zahnarzthelferin heißen die, glaube ich, oder Hygienistin. Und das ist immer eine schöne Angelegenheit, wenn man das tun kann, von Jesus sprechen. Ich merke persönlich immer wieder, welch eine Freude das für einen persönlich ist, ja, dass man hier gehorsam dem Worte Gottes gegenüber ist, dass man Jesus bekennt, dass man davon spricht, was einem wichtig ist. Und es war eigentlich schön. Nicht einfach, ja, wenn man diese Geräte da alle in dem Mund hat, von Jesus zu sprechen. Aber ich durfte ihr mithelfen. Ich habe dann diesen Schlauch da gehabt, immer, den ich in den Mund reingegangen bin. Dann habe ich den rausgetan und dann habe ich mit ihr gesprochen, dann wieder rein. Das war eine gute Sache. So, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach auf Jesus hinzuweisen. Ja, wir überzeugen ja die Menschen nicht, das macht der Heilige Geist, aber wir können streuen, ausstreuen. Ja? Und das wollen wir tun, denn eins wissen wir, gerade wenn wir um uns herum schauen, was alles passiert, zum Beispiel in China, jetzt nicht nur in China, Italien, was in Afrika geschieht mit dieser Heuschreckenplage. Ihr Lieben, denkt ihr, dass es alles einfach so oder Zufall ist, oder weil das Wetter ein bisschen verrückt spielt? Nein, nein. Das ist ein Rufen Gottes an den Menschen, um denen zu zeigen, um den Menschen zu zeigen, wir haben nicht alles in der Hand. Wir als Menschen sind nicht Gott. Gott ist immer noch Gott. Es ist ein Rufen zur Buße. Und ich bete darum, dass manch einer diesen Ruf hört, versteht und auf diesen Ruf auch eingeht und sein Leben Jesus anvertraut. So. Und jetzt lesen wir gemeinsam die ersten 12 Verse aus Offenbarung Kapitel 9. Wir lesen gemeinsam, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie ein Rauch eines großen Ofens. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauche des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen das Gras auf Erde, noch ein grünes, noch ein Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war eine Qual, wie eine Qual von Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Krieg bereitet sind, und auf ihrem Haupt wie Kronen, dem Golde gleich, und ihr Antlitz gleich der Menschenantlitz, und hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die Löwenzähne, und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und Rasseln ihrer Flügel wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln in ihren Schwänzen, und ihre Macht war zu beschädigen die Menschen 5 Monate lang, und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, dessen Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hatte den Namen Apollyon. Eine Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch 2 Wehen nach dem. Soweit der Text. Ich möchte heute mit uns weitermachen, dort, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir haben ja festgestellt, nachdenkend über den ersten Vers, dass hier uns wieder ein Aufenthaltsort in der ewigen Wirklichkeit vorgestellt wird, oder es wird hier ein Aufenthaltsort der ewigen Wirklichkeit angesprochen. Wir sagten, in der ganzen Heiligen Schrift haben wir drei verschiedene oder den Hinweis auf drei verschiedene Orte, die es in der ewigen Herrlichkeit gibt. Der eine Ort ist der Hades, ja, und wir sagten, dass zwei Bereiche diesen Ort Hades kennzeichnen. Der eine Bereich ist der Bereich für die verstorbenen Heiligen. Man nennt diesen Bereich auch Paradies. Der andere Bereich ist, ich würde sagen, oder man kann sagen, es ist der Aufenthaltsort der unregenerierten Menschen. Und das ist so etwas wie ein Vorraum für die schlussendliche Hölle, würden wir sagen. In der Bibel wird ein anderer Name dafür gebraucht, der Name Gehenna oder auch der Feuersee. Und interessanterweise ist es ja Jesus selbst, der uns die Augen öffnet für diese, ich sag mal, vorübergehende Wirklichkeit des Hades in einem Gleichnis, das Jesus erzählt, und zwar von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und wir sagten, es ist an sich kein Gleichnis, sondern ein Tatsachenbericht, denn in keinem anderen Gleichnis des Herrn Jesu wurde je ein Name genannt. In diesem wird ein Name genannt. Und der Hinweis ist der, dass Jesus hier eben die Augen seiner Zuhörer, das Verständnis seiner Zuhörer öffnet für diese ewige Wirklichkeit, für diese ewige Realität des Hades. So, Hades ist also einer der vorübergehenden Aufenthaltsorte in der Ewigkeit. Dieser wird, sagt uns ja auch die Schrift, der Hades wird samt den Tod in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20. So, und das ist der Feuersee, das ist der schlussendliche Aufenthaltsort aller verlorenen Menschen und auch der Aufenthaltsort der Teufel und seiner Diener. Der andere vorübergehende Aufenthaltsort in der ewigen Wirklichkeit, der auch Abgrund genannt wird, Vers 1 spricht darüber oder weist darauf hin, auf anderen Stellen wird dieser Ort Tartarus genannt oder Abyss, das ist eigentlich das griechische Wort, was gebraucht wird. Darüber haben wir am letzten Sonntag nachgedacht und wir haben festgestellt, aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift, dass dieser Ort auch ein vorübergehender Aufenthaltsort ist für einige, nicht alle, sondern für einige der gefallenen Engel oder Dämonen. Und genau diese schreckliche Wesen, die an diesem Ort gefangen sind, noch gefangen sind, werden in unserem Bericht freigelassen. Ja? Wir sagten, dass ein Engel mit der Vollmacht ausgestattet wird, das Gefängnis eben dieser Dämonen zu öffnen, den Abgrund zu öffnen. Und manche wundern sich vielleicht, warum dieser Engel als gefallen in unserem Text beschrieben wird. Nun, ich bin kein gewaltiger Experte der griechischen Sprache, aber ich habe eben die nötigen Bücher, ja, die ich aufschlagen kann und die mir dann helfen, in das Geheimnis der griechischen Sprache eingeweiht zu werden. Und es scheint mir so, nach dem Studieren dieses Wortes gefallen, ja, oder fallen, das Wort kann übrigens auch mit herunterfliegen übersetzt werden oder auf jemanden losgehen übersetzt werden. Es scheint mir also nach dem Studieren dieses Wortes, dass uns als Leser hier möglicherweise ein Hinweis gegeben wird, dass diese Aktion des Aufschließens, ja, für den Engel, der es tun muss, eigentlich eine sehr unangenehme Sache ist. Dieser Engel, der nun kommt und tatsächlich den Abgrund aufschließt, er weiß genau, wer in diesem Abgrund ist. Das sind die gefallenen Engel, die zu einer Zeit zu den heiligen Engeln gehörten. Er weiß ganz genau, was die Absicht dieser Engel gewesen ist, sich mit dem Menschengeschlecht zu vermengen. Ja, das wird uns in 1. Mose 6 berichtet. Und er weiß auch genau, was die Folge dieser Rebellion für die ganze Welt bedeutet hat. Als die Sintflut dann kam und außer der 8 Menschen, die in der Arche Noah waren, hinwegfegt. Und hören wir einmal, wie ernst das Wort Gottes eben diese Zeit Noahs eigentlich beschreibt. Ich möchte aus 1. Mose 6, Vers 11 und 12 lesen. Und die Erde ward verderbt vor Gott. Hinweis auf den Zustand der damaligen Zeit, die Zeit Noahs. Und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Dreimal, ihr habt das mit Sicherheit gemerkt, weil ich das besonders unterstrichen habe beim Lesen, dreimal wird das strenge Wort verderbt gebraucht. Und verderbt meint moralisch korrupt oder pervers. Es war eine perverse Zeit, diese Zeit Noahs. Und ihr Lieben, als ich darüber nachgedacht habe und diesen Begriff dann auch studiert habe, dann ist mir deutlich geworden, wir leben in einer ähnlichen Zeit, in einer wirklich perversen Zeit, wo das Gute als Böse erklärt wird und das Böse als Gut. Wie anders sollte man diese Zeit und unsere Gesellschaft bezeichnen? Und deshalb denke ich, ihr Lieben, ist es diesem Engel in unserem Bericht etwas Widerliches, etwas Unangenehmes, diese bösen Wesen und Gestalten noch einmal frei zu lassen. Es macht ihm keine Freude. Aber wie gesagt, das ist meine persönlichen Gedanken sind das, mein persönliches Verständnis, ob das so ist, sein wird, ist ja noch Zukunft, das weiß ich nicht. Aber schaut einmal, wenn wir in unserem Text zum Ende der Offenbarung schauen, Offenbarung 20, Vers 1, dort wird noch einmal von demselben Engel berichtet. Und Folgendes wird gesagt, achten wir auf die Worte. Worte sind sehr, sehr wichtig in der Heiligen Schrift. Der Apostel Johannes sagt, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds. Das, was wir hier lesen in Kapitel 9 auch. Ihm wurde ein Schlüssel gegeben, er hat diesen Schlüssel und er kommt noch einmal und eine große Kette in seiner Hand. Und er, dieser Engel, griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist, und band ihn auf 1000 Jahre. So interessanterweise wird im Zusammenhang des Kommens mit diesem Engel, der die Schlüssel zum Abgrund hat, gesagt, dass er herabsteigt. Ein anderes Wort wird gebraucht. Ja? Und ich denke, dass es ihm nun wieder Freude macht, Satan und seine Günstlinge wieder einzusperren für 1000 Jahre. Warum macht es ihm solch eine große Freude? Weil der Engel ganz genau weiß, was das für die ganze Schöpfung bedeuten wird. So, wir lesen weiter in unserem Text, Vers 2. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlunde wie der Rauch eines Ofens und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes, von dem Rauch des Abgrunds oder das Wort, was hier gebraucht wird, ist Abyss. Es ist gut möglich, dass der alttestamentliche Prophet Joel genau dasselbe gesehen hat. Ich möchte uns aus Joel 2, Verse 30 und 31 lesen. Hier sagt Gott, und ich werde durch den Propheten Joel, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verfinstert werden in Finsternis und der Mond in Blut. So der Hinweis ist, in dem Bericht des Joel, aber auch hier in Offenbarung 9, dass es keine sehr angenehme Zeit sein wird. Und wir haben das besonders in den letzten Jahren ja auch erlebt, wenn von dem Waldfeuer der Rauch über dem Okanagan hängt. Habt ihr mal gemerkt, wie der Vollmond ausgesehen hat? Er sah aus, als wäre er in Blut getaucht worden, blutrot. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Erstaunlich. Wir lesen weiter in dem dritten Vers von den Hervorkommen dieser Wesen der Dämonen. Es wird gesagt, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Sehr interessant finde ich, dass gerade zu der Zeit, gerade jetzt im Moment, wir in Afrika und auch in Asien eine schreckliche Heuschreckenplage haben. Wenn wir die Nachrichten darüber gelesen haben, dann wissen wir, welche schreckliche Verwüstung diese Heuschrecken schon angerichtet haben. Ja, wenn der Coronavirus in China nicht solch eine gewaltige Nachricht wäre zurzeit, das wäre die Nachricht, die die Presse dominieren würde, die Heuschreckenplage in Afrika und jetzt auch in Asien. Somalien und auch Pakistan haben einen Notstand ausgerufen aufgrund dieser Plage. Sie befürchten, dass die Insekten die Versorgungslage, die Ernährungssicherheit der Menschen in ihrem Land gefährden. Es ist schon allerhand. Und der letzte Report, den ich mir angeschaut habe, es war ein afrikanischer Reporter, der sagte etwas ganz Interessantes im Fernsehen. Er sagte, dass die gegenwärtige Heuschreckenplage biblische Proportionen angenommen hat. So, er vergleicht das, was er sieht, in Kenia war das, mit dem, was er in der Bibel gelesen hat. Und er sagte auch, dass der göttliche Eingriff wahrscheinlich die einzige Abhilfe ist im Zusammenhang dieses Problems. Stellt euch mal vor. So ein Kommentar würde kein westlicher Reporter sich leisten. Aber wie auch immer. Wir sehen in unserem Bericht, auch in der nachfolgenden Beschreibung unseres Textes, dass nicht wortwörtliche Heuschrecken eigentlich gemeint sein können. Das, was diese Wesen machen in unserem Text, das, wie sie aussehen, wie sie beschrieben werden, stimmt nicht mit dem überein, was wir über Heuschrecken wissen. So, ich nehme an, dass Johannes hier Vergleichsworte gebraucht oder dieses Vergleichswort gebraucht, sprechend einmal von der gewaltigen Menge, die entlassen wird und wahrscheinlich auch von der Weise, wie sie sich bewegen. Ja? Was wir oft in unserem Text lesen und was euch möglicherweise auch aufgefallen ist, ist das Vergleichswörtchen wie. Sie haben Macht wie Skorpione. Auf ihren Köpfen waren wie goldene Kronen. Und so weiter und so weiter. Insgesamt habe ich 9 dieser Vergleichswörtchen wie in 12 Versen gefunden. In keinem anderen Text der Heiligen Schrift finden wir das Vergleichswort wie so konzentriert wieder wie hier in Offenbarung 9. Und das bedeutet also, dass Johannes das, was er sieht, dieses übernatürliche Geschehen, mit seinem begrenzten Wortschatz, den er hatte, er versucht, das zu erklären, zu beschreiben. Würde er zum Beispiel solche Worte gebrauchen wie paranormal oder andere Worte, die Gott ihm in seinen Mund legt, um dieses übernatürliche Geschehen zu beschreiben, dann würden wir als Leser, dann würden auch die 7 Gemeinden, an die doch dieser Brief gerichtet ist, nichts verstehen. So haben aber die Gemeinden damals in Kleinasien und auch wir heute in etwa ein Verständnis dieser übernatürlichen Dinge, die geschehen werden in der Zukunft. Und etwas sehr Interessantes ist mir auch aufgefallen in dem Studium des Wortes Heuschrecken im Neuen Testament. Ich fand es zumindest sehr interessant. Das Wort Heuschrecke oder Heuschrecken wird insgesamt 4-mal gebraucht im Neuen Testament. 4-mal, nur 4-mal. 2-mal hier in Offenbarung 9 und 2-mal im Zusammenhang mit dem Johannes dem Täufer. Und wir wissen auch, was Johannes mit den Heuschrecken gemacht hat. Ja, er hat sie zum Frühstück verspeist. Und ich denke, selbst in dieser Gegenüberstellung soll uns als gläubige Menschen gehören zu Jesus etwas deutlich werden. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann brauchen wir überhaupt keine Angst oder Furcht zu haben vor den dunklen Mächten. Es ist schon wahr, dass wir angegriffen werden. Mit Sicherheit ist es so. Es ist wahr, dass wir von diesen dunklen Mächten belästigt werden. Manche mehr, manche nicht so viel. Machen wir es sicher, ihr Lieben, dass wir in Jesus Christus sind, dass wir unter dem Schirm seiner Autorität leben. Und dann haben diese bösen Mächte nichts an uns. Die können uns nichts antun. Mehr als das. Ihr Lieben, die Menge der hier entlassenen Dämonen, die einst gefallene Engel gewesen sind, macht mich doch über eine Realität sehr froh. Wenn die Heilige Schrift sagt, dass ein Drittel aller von Gott geschaffenen Engel abgefallen sind in der Rebellion gegen Gott, bedeutet es doch, dass wir als Kinder Gottes zwei Drittel aller heiliger Engel auf unserer Seite haben. Und das ist ein Sachverhalt, der mir sehr gut gefällt, besonders wenn ich in Hebräer 1, Vers 14 dann auch Folgendes lese. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, die guten Engel, die heiligen Engel? Hören wir genau hin. Ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil ererben sollen. Und wer ist das? Das sind wir. Das sind wir, wenn wir unser Leben Jesus Christus übereignet haben und in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Und das ist doch herrlich. Das ist etwas Fantastisches. Wir lesen weiter etwas von der Aufgabe der freigelassenen Dämonen. Es wird gesagt in Versen 4 und 6, und es wurde ihnen gesagt, so, sie haben nicht Autorität von sich aus zu handeln. Es wird ihnen gesagt, was sie zu tun haben, dass sie das Gras der Erde nicht schädigen sollen und nicht irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern nur die Menschen, welche das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So ungleich der natürlichen Heuschrecken, die immer an die Vegetation drangehen, an das Grünzeug, was wächst, ja, sind diese Wesen beauftragt, all das Grüne in Ruhe zu lassen, stattdessen an die Menschen zu gehen und sie zu quälen. Und zwar solche Menschen, sagt uns die Heilige Schrift, die das Siegel Gottes auf ihren Stirnen nicht haben. Bis jetzt haben wir in der Offenbarung nur eine Gruppe von Menschen, von der dann ausdrücklich auch gesagt wird, dass sie an ihren Stirnen versiegelt worden sind. Und das sind die 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel. Und ich möchte an dieser Stelle etwas zu der Versiegelung der Heiligen oder Gläubigen etwas sagen. Denn das ist ja nicht die einzige Stelle, die davon spricht. Oder Kapitel 7 spricht auch darüber. Wir haben im Alten wie auch im Neuen Testament Berichte, wo Menschen versiegelt werden. Einer dieser Berichte ist zum Beispiel Hesekiel. Hesekiel 9, Vers 4 und 6. Folgendes wird gesagt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte auf. Hesekiel 9, 4 und 6 oder bis 6. Und der Herr sprach zu ihm. Hier spricht Gott zu einem Engel, der auch das Gericht Gottes ausführen soll in Jerusalem. Und der Herr sprach zu ihm, gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die da seufzen und jammern über die Gräuel, die darin verübt werden, also in Jerusalem verübt werden. So, das sind solche Menschen. Solche Menschen sollen versiegelt werden, die über die Sünde des Volkes Israel betrübt sind. Und ihr Lieben, das ist ein Zeichen des Glaubens. Wenn wir über die Sünde betrübt sind, wir schauen uns an, was in unserer Gesellschaft passiert und auch in den Gemeinden. Wenn uns das nicht betrifft, stimmt etwas nicht. Die Sünde muss uns betrüben. So, wozu sollen die Menschen versiegelt werden? Vers 6. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rühre niemand an. Wir sehen, diese Versiegelung ist zum Schutz dieser Menschen. So, in Kapitel 7 der Offenbarung, haben wir die 144.000 Evangelisten, die auch versiegelt werden. Das sind die Evangelisten aus dem Volk Israel. Die werden versiegelt, auch zum Schutz, eben vor solchen Dingen, die wir hier lesen. Ja, wenn Dämonen rausgehen, um Menschen zu quälen, sie können nichts an diesen 144.000. Aber mehr, ich möchte mehr dazu sagen. Im Neuen Testament werden die wiedergeborenen Menschen als solche bezeichnet, die das auch sind. Sie sind versiegelt vom Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. In ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, wieder in Jesus Christus, nicht niemals abseits von Jesus. In ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist, was das Wort sagt. Und wir müssen uns fragen, nun ja, gebraucht die Heilige Schrift das Bild, die Illustration der Versiegelung einfach so, weil es sich schön anhört? Oder wird hier wirklich eine Realität beschrieben? Wie zum Beispiel die in Hesekiel, wo Menschen versiegelt werden, damit sie beschützt werden vor dem Gericht Gottes. Was denken wir? Und interessanterweise, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wird im Neuen Testament genau dreimal diese Tatsache der Versiegelung der wiedergeborenen Menschen durch den Heiligen Geist angesprochen. Und nicht nur das. Uns wird ganz deutlich gesagt in dem Worte Gottes, wie lange dieses Siegel Gottes gültig ist oder hält. Ich lese aus Epheser 1, Vers 14. Epheser 1, Vers 14. Es wird gesagt, sprechend jetzt von dem Heiligen Geist, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist. Unterpfand meint, es ist eine Anzahlung auf das, was noch kommt. Es ist ein Angeld auf das, was uns erwartet in der Ewigkeit. Der Heilige Geist in uns ist das. Welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, hört genau hin, bis zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. So, wenn der gläubige Mensch, der der Heiligen Schrift nach versiegelt ist, durch die Wiedergeburt, das ist versiegelt durch den Heiligen Geist, dann hält dieses Siegel bis zu dem Zeitpunkt, sagt uns das Wort, bis das Kind Gottes sein volles Erbe in der Ewigkeit antritt. So, was bedeutet das? Manche sagen, oh, dann bedeutet es doch, dass ich so leben kann, wie ich will. Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass ich nicht so leben kann, wie ich will, sondern dass ich so leben will, wie Jesus es will. Warum? Weil wir ganz genau wissen aus der Heiligen Schrift, wozu der Heilige Geist in einem Menschen da ist. Er treibt ihn immer zu Jesus. Er macht ihn darauf aufmerksam, dass, wenn die Beziehung mit Jesus nicht stimmt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Der Heilige Geist in uns, das Siegel Gottes in uns durch den Heiligen Geist, treibt uns immer zu Jesus und ermutigt und ermahnt uns, nicht so wie wir wollen zu leben, sondern wie Jesus es will. Aber auf der anderen Seite ist das die Heilsgewissheit, in der wir tatsächlich als wiedergeborene Menschen leben können und auch sollen. Wir als gläubige Menschen, wenn wir wirklich unser Leben Jesus in Buße anvertraut haben, in der Gemeinschaft mit Jesus leben, im Gehorsam, dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und deshalb ist die wichtigste Frage nicht, bist du ein Christ? Oh, ihr Lieben, heute würden sehr viele aus der Unterhaltungsindustrie sagen, oh ja, wir sind Christen. Wir sind Christen. Die wichtigste Frage ist nicht, bist du ein Christ, sondern die wichtigste Frage ist diese, bist du von Neuem geboren? Das ist, was Jesus Nikodemus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und das gilt uns genauso. So, wie zeigt sich das in unserem Leben, dass wir wiedergeboren sind? Es zeigt sich ganz deutlich in unserem praktischen Leben für Jesus Christus. Was ist es, wonach es uns verlangt? Ja? Was sind unsere Ziele? Was ist unsere Hoffnung? Ist es die Gemeinschaft mit dem Herrn und Heiland Jesus Christus? Oder ist es meine Gesundheit, mein Bankkonto und meine Bequemlichkeit oder meine Karriere? Beweist mein alltägliches, praktisches Leben durch meine Jesus verherrlichenden Werke, dass ich unter der Regentschaft des Herrn Jesus lebe, weil ich versiegelt worden bin mit dem Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist eine wunderbare Sache, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu werden. Nun, in unserem Bericht wird gesagt, dass diese Dämonen nur eine bestimmte Zeit aktiv sein dürfen. Wir lesen, dass sie niemanden töten können. Der Hinweis in diesem Wort ist der folgende. Ja, die Autorität über diese Wesen hat Gott selbst. Und Gott sagt ihnen, Gott erlaubt ihnen, das zu tun, was sie tun sollen, und er setzt ihnen auch die Zeit fest. Wir lesen weiter über die Beschreibung der Dämonen in den Versen 7 bis 10. Das will ich gar nicht anlesen, wir haben das schon gelesen. Aber lass mich so viel sagen. Diese hier beschriebenen Wesen sind keine Schönlinge. Die würden bei keinem Schönheitswettbewerb mitmachen können, sondern es sind sehr unangenehm anzusehende Wesen, schrecklich anzusehende Gestalten. Und womit ich überhaupt nicht übereinstimmen kann, ist, wie manche Bibellehrer diesen Text hier erklären, besonders wenn von den Geräuschen gesprochen wird, die sie machen. Manche Bibellehrer sagen, oh ja, das sind wahrscheinlich die modernen Helikopter, ja, der amerikanischen Armee oder der russischen Armee, oder das ist ein Panzer, der hier angerollt kommt. Ihr Lieben, diese Bibellehrer haben ein Problem mit der Interpretation. Denn der Text sagt uns nicht, dass diese Wesen aus dem Stützpunkt der amerikanischen oder russischen Armee hervorkommen, sondern aus dem Abgrund, aus dem Abyss, der ganz klar in der Heiligen Schrift als der Aufenthaltsort der Dämonen identifiziert wird. Was ich aber sehr interessant finde, ist die folgende Information. Uns wird ganz genau gesagt, wie lange sie die Macht haben, die Menschen zu quälen. Und ihr Lieben, das fünfte Posaunengericht, darum geht es hier in Kapitel 9 bis Vers 12, ist das einzige Gericht aus allen anderen Gerichten Gottes, die wir schon angeschaut haben und die wir noch anschauen werden. Es ist das einzige Gericht, so wie ich das sehe, das eine Zeitangabe hat. Zweimal wird erwähnt im Text, dass das Gericht als solches 5 Monate lang stattfinden soll. Und das hat mit Sicherheit eine Bedeutung. Ich weiß nicht recht, was diese Bedeutung ist. Ich nehme aber an, dass der Hinweis eben hier gegeben wird in dieser Zeitangabe auf die Autorität Gottes, ja, der das Ganze in seiner Hand hält und sie dann die Zeit begrenzt, wie lange sie wirken können in dieser schrecklichen Art und Weise, quälend die Menschen. Aber die andere Seite ist auch die, es geht hier darum, dem Leser aufzuzeigen, wie schnell eigentlich diese Gerichte Gottes stattfinden nacheinander. Ja? 5 Monate. Ist nicht eine lange Zeit, wenn es uns gut geht. Ja? Es ist aber eine schrecklich lange Zeit, wenn es uns nicht so gut geht. Und das Interessante auch, das habe ich herausgefunden beim Studieren dieses Zeitpunkts, die Heuschrecke, die normale Heuschrecke hat eine Lebensdauer von eigentlich 10 Wochen. Die Wüstenheuschrecke, das ist das, was wir jetzt erleben in Afrika, Ostafrika und Asien. Und von dieser Heuschrecke wird auch als Vergleich genommen für die Dämonen hier aus dem Abgrund. Die Wüstenheuschrecke hat eine Lebensdauer von 3 bis 5 Monaten. Interessant. Und nun kommen wir zu diesem Abschnitt in unserem Bericht, wo von dem König der Dämonen erzählt wird. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon oder der Verderber. So, in diesem Vers haben wir eigentlich noch einmal den Beweis dafür, dass hier nicht wortwörtliche Heuschrecken gemeint sind. Wieso das? Weil die Heilige Schrift an einer anderen Stelle uns Folgendes sagt. Sprüche 30, Vers 27. Die Heuschrecken haben keinen König und ziehen doch ganz geordnet aus. Die Heuschrecken haben keinen König. Die freigelassenen Wesen, die wir hier haben in unserem Text, die haben aber einen König. Er wird hier in hebräischer Sprache, aber auch auf Griechisch identifiziert. Auf Hebräisch ist sein Name Abaddon, Verderben, und auf Griechisch ist sein Name Apollyon, was Verderber heißt. Ich habe in einer der vorhergehenden Predigten diese Person als Satan selbst identifiziert, und genauso wie Belzebub zum Beispiel ein Name des Satans ist, genauso sind auch diese Namen, Abaddon und auch Apollyon, nichts anderes als Namen oder Titel für den Anführer der Rebellion gegen Gott, ja, den Satan selbst. Er ist der rebellische König, dieser widerliche Wesen in unserem Text. Und außerdem lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 8 Folgendes. Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Löwe ist ein König der Tiere, oder Löwe ist der König der Tiere, wird gesagt. Und das Wort, was hier als verschlingen übersetzt wird, meint auffressen, verschlingen und dadurch völlig vernichten, aufzehren oder zerstören. Und ihr Lieben, das ist die Absicht des Satans für den Menschen. Er will den Menschen verderben, indem er ihn wegzieht von Gott, ihm die Augen verdunkelt für das Licht des Evangeliums, für das Licht dessen, wer Jesus Christus wirklich ist. Das ist die Absicht des Satans. Er will verderben. Jesus sagt hingegen Folgendes. Johannes 10, Vers 11. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ihr Lieben, das Leben, das sich lohnt zu leben, ist ein Leben mit Jesus. Punkt. Das Leben, das sich lohnt zu leben in der Zeitlichkeit, ist ein Leben mit Jesus. Punkt. Menschen heute meinen, sie wollen ein bisschen Spaß haben auf dieser Erde. Ihr Lieben, ein wenig Spaß sollte uns zu wenig sein. Wir wollen doch ein erfülltes Leben haben. Wir wollen ein sinnvolles Leben haben. Wir wollen ein Leben haben, das voller Bedeutung ist. Und das können wir nur in Jesus haben. Und nun kommen wir zu dem Übergangsvers, in dem uns die Ermahnung noch einmal gegeben wird auf das, was noch kommt. Ja, das eine Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehen nach diesem. Und wir erinnern uns an den Engel, der diese dreifache Wehe ausgesprochen hat, bevor das 5. Posaunengericht angefangen hat, in Kapitel 8, der letzte Vers ist das, ich denke, das ist Vers 13. Ja. Und deshalb ist das 5. Posaunengericht auch zur selben Zeit ein Wehegericht, das erste Wehegericht. Und diese Aus, dieser Ausruf Wehe erinnert uns an die Weherufe Jesu. Ja, er sagte in seiner Ankündigung des Gerichtes über zwei Städte im Besonderen, Lukas 10, Vers 13, Jesus sagt, wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Werke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Das Interessante ist, das griechische Wort für Wehe ist das Wort Owai, Owai. Und der Ursprung des Ausrufs Auweia oder Auweia, manchmal gebrauche ich das auch, ist eben das griechische Wort für Wehe. Und wenn Jesus das Wehe ausspricht über Menschen oder über Städte, dann bedeutet es, dass er die Menschen warnen will vor dem Gericht, das auf sie zukommt, wenn sie ihn als Messias ablehnen. Und hier ist es ein Engel, der das Wehe ausspricht, ja, und der genau auch weiß, was die Menschen noch erwartet, wenn die anderen zwei Posaunengerichte noch kommen werden. Er sagt, oh weia, das fünfte Posaunengericht, das war schon übel. Die nächsten, die da kommen, die werden nicht besser sein. Ich muss hier langsam zur Landung ansetzen, ihr Lieben, manch einer wird sich fragen, naja, warum ist es wichtig für uns als Gemeinde, diese Dinge zu wissen? Wir sind ja weg zu dieser Zeit. Ja, warum ist es wichtig für uns, diese Dinge zu wissen? Meine erste Antwort ist diese, wir müssen wissen, alle Dinge wissen, die in der Heiligen Schrift verzeichnet sind oder sollten zumindest. Alles, was im Wort Gottes steht, ist wichtig für uns als Kinder Gottes, die zu diesem Gott gehören, der sein Wort uns gibt, der uns ganz klar offenbart, wer er ist, wer wir sind und wie die Zeit, diese Zeit auf dieser Erde enden wird. Ich möchte aber eine kurze Illustration gebrauchen, um zu zeigen, in welcher Weise auch zum Beispiel solche Berichte wichtig sind für uns, dass wir sie kennen. Es ist schon einige Zeit her, da war ich mit einem Freund zu einer Konferenz, Prophetiekonferenz gewesen in Calgary. Es war eine wunderbare Konferenz gewesen, die eben sich mit solchen Dingen beschäftigt hat, mit der Wiederkunft Jesu und so weiter und so weiter. Und als wir nach Hause gefahren sind, saß mein Freund ganz nachdenklich neben mir und ich fragte ihn, was ist denn los? Warum bist du so nachdenklich? Und er sagt, ach, ich denke an meine Kinder, die nicht mit dem Herrn unterwegs sind, gerade auch angesichts dessen, was wir gehört haben in dieser Prophetiekonferenz. Und was er gemacht hat, war Folgendes. Als er nach Hause gekommen ist, dann hat er seine Kinder zu einem Mittagessen versammelt, sind schon keine Kinder mehr, sind erwachsene Menschen. Und als er hat das Essen selber vorbereitet, er hat serviert, sie haben eine gute Zeit gehabt am Tisch. Und dann, als sie fertig waren mit dem Nachtisch, hat er seine Bibel ausgepackt und Folgendes gesagt, ich habe euch noch etwas zu sagen. Und dann hat er ihnen noch einmal das Evangelium erklärt, noch einmal erklärt, wie wichtig es ist, dass man das Evangelium nicht nur weiß, sondern dass man sein Leben Jesus Christus anvertraut. Er hat von den Zeichen der Zeit gesprochen, von der Gegenwart gesprochen, dass wir diese Zeichen ganz deutlich sehen und die Kinder noch einmal ermahnt, sich ihr Leben zu überdenken und ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Seine Kinder haben sich nicht bekehrt in diesem Moment, ja, aber sie haben zumindest das Evangelium noch einmal gehört und auch die Dringlichkeit verstanden, hoffentlich verstanden, dass man doch sein Leben nicht verschwendet, sondern Jesus Christus übereignet und auch zur Ehre des Herrn Jesus lebt. Und vor allem, wenn einst ihr Vater entrückt sein wird, dann können sie wirklich wissen, ja, in welcher Zeit sie sich befinden und was sie zu tun haben. So, warum ist es wichtig, diese letzten Dinge zu wissen, auf die uns die Heilige Schrift hinweist? Ihr Lieben, es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, damit auch wir die Gegenwart, in der wir leben, besser einschätzen können. Es ist keine gute Zeit, in der wir leben. Es ist eine böse Zeit. Das sagte die Bibel schon damals. Es ist eine böse Zeit, in der wir leben. Und deshalb müssen wir auch die Dringlichkeit unserer Hingabe an Jesus Christus erkennen. Leben wir zur Ehre des Heilandes Jesus Christus heute, gerade jetzt in der Gegenwart. Wenn nicht, dann leben wir verkehrt. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen. Wir verzichten auf das Singen des letzten Liedes. Die Zeit ist vorangerückt. Lasst uns aufstehen zum Gebet und uns unter den Segen Gottes auch stellen. Jesus Christus, in deinem Wort zeigst du uns ganz deutlich, dass die Zeit unseres Lebens eigentlich sehr kurz ist. Natürlich im Vergleich zur Ewigkeit, aber nicht nur das, sondern auch im Vergleich, du weist uns in deinem Wort darauf hin, dass wir unsere Umwelt beobachten müssen, die Zeichen der Zeit erkennen sollen, wissend, wann du kommst. Und wir schauen um uns herum und sehen, so dunkel war es noch nie gewesen. Wir preisen dich, Heiland, dafür, dass du uns die Augen für diese Realität geöffnet hast. Wir beten darum, dass du uns die Weisheit und den Mut schenkst, richtig für dich zu leben in unserem Alltag. Dass wir die Zeit tatsächlich nicht verschwenden, sondern zu deiner Ehre leben. Und Herr, ich verschwende Zeit, ich weiß das. Vergib mir, reinige mich und hilf mir, richtig zu leben, damit dein Name verherrlicht wird, nicht nur durch mein Reden, sondern auch durch mein Leben. Das ist mein Ziel. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Leben. Ich gehöre dir. Wir gehören dir. Gebrauche du uns als Einzelne, gebrauche du uns als Gemeinde. Wir preisen und erheben deinen heiligen und deinen ewigen Namen. Und jetzt stellen wir uns ganz bewusst auch unter den Segen Gottes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.